Ja, heute wird der Frank die Predigt halten und das Thema wird lauten Gnade leben. Und ich möchte jetzt den Predigttext mit euch zusammen lesen und gebt doch mal bitte Acht speziell, wo kommt denn da Gnade vor in diesem Text, wenn wir den zusammen lesen. Vielleicht könnt ihr den Augenmerk mal darauf richten. Ich lese 1. Petrus, Frank hat mir gesagt, es wäre gut, wenn ich schon ab Vers 1, Kapitel 1, Vers 3 schon lese, aber die Predigt wird dann 13 bis 21 sein. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seines großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben in der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien.
Wir wollen noch stille werden und zusammen beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für dein Wort. Und wir beten, dass du durch dein Wort, durch deinen Geist zu uns redest und dass du dein Wort in unserem Herzen zu dem setzt, wozu du es in jedem unserer Leben setzen möchtest. Vater, wir preisen dich für diese kostbare Gabe deines Sohnes. Wir danken dir, dass wir Gnade sehen und Gnade leben dürfen. Und wir beten um deinen Segen für diese gemeinsame Zeit. Amen. Wir sind ja in dieser Serie über den ersten Petrusbrief und die ersten 12 Verse sind schon bei der letzten Predigt thematisiert worden. Und wir setzen fort eben konkret bei Vers 13 bis Vers 21 in diesem ersten Kapitel des Petrusbriefes. Das Thema der ersten Predigt oder der Predigt über die Verse 3 bis 12 haben das Thema gehabt, Gnade sehen. Und Kurt hat ausgeführt, wie wir oder dass wir in diesen Versen diese große Gnade Gottes sehen. Und dann haben wir die Verse 13 bis 21 vor uns, wo es über dieses, mit diesem Darum in Vers 13 anfangen, eben Vers 13, darum nun vom Sehen zum Leben geht. Gnade sehen und dann Gnade leben. Und Petrus bringt uns eine ganze Reihe von Aufforderungen, über die wir gemeinsam nachdenken wollen. Diese ersten 12 Verse zeigen ja dieses große Heilswerk Gottes, diese Faszination der Wiedergeburt, diese große Wahrheit, dass, wo Petrus nur in diesen Lobpreis einstimmen kann, gelobt sei der oder gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns. Und dann kommen die Dinge, die geschehen sind, nämlich, dass er uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem Erbe, zu einem einzigartigen Erbe, das er als unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich bezeichnet, das bereit ist, in den Himmeln und zu gegebener Zeit geoffenbart werden wird. Und dann charakterisiert er die Gläubigen, die er anspricht, diese Fremdlinge aus der Zerstreuung, wie es in Vers 1 heißt, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Da merken wir schon, wie er ausgehend von dieser Gnade, die wir sehen dürfen, die wir erleben dürfen, die wir erfahren haben, nun doch auch in Trübsalen, in Schwierigkeiten, in Anfechtungen, wie es heißt, wenn es sein muss, traurig sind, aber doch uns, ob vielleicht mancher äußerer Traurigkeit, tief freuen dürfen über diese kostbare Gabe und Gnade des Evangeliums. Und dann kommen wir eben zu diesen Versen 13 bis 21. Grundlegend auf dem, was er in den Versen davor gesagt hat, finden wir in diesen Versen zumindest drei Anordnungen, drei Aufforderungen, drei, man könnte sagen, Befehle, drei Imperative. Ich weiß, dass meine Frau nicht mag, wenn ich solche Fremdworte verwende, aber mir hilft das, das zu unterscheiden von den sogenannten Indikativen. Also das sind Anordnungen, die Petrus gibt. Eigentlich finden wir 7 Stück in dieser Passage, aber wir wollen uns auf 3 konzentrieren, die wir hier finden, in Vers 13, in Vers 14 und dann in Vers 17. Diese 3 sind ganz charakterisierend oder ganz speziell für diese Passage, für diese Verse, die wir gelesen haben. Einmal geht es darum, in Vers 13, dass wir unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen sollen. Und so wie Petrus das schreibt, erwartet er von uns eine Neuorientierung unseres Denkens und eine Nüchternheit, die uns dabei helfen kann, uns voll und ganz auf diese Gnade auszurichten, die bereit liegt. Das zweite in Vers 14 bis 16, wo es darum geht, dass wir diesen so herausfordernde Aufforderung haben, heilig zu sein in unserem ganzen Wandel. Und er umrahmt das mit Vers 14 und 16, über die wir dann auch genauer nachdenken wollen. Und dann das dritte in Vers 17, wo er uns auffordert, einen Wandel in Furcht zu führen. Furcht, die dem entspricht, mit wem wir es zu tun haben, dass er in Vers 17 ebenso auch treffend beschreibt. Wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Drei wichtige Aufforderungen, die wir hier in diesen Versen eingebettet finden, umschrieben finden und über die wir gemeinsam nachdenken wollen. Was schön ist, was wie Vers 13 beginnt und Vers 21 endet, in beiden Versen finden wir die Hoffnung. Es heißt dort in Vers 13 eben, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade. Und dann in Vers 21, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, auf das euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei. Dieser Aspekt der Hoffnung umrahmt wie diesen Teil, wo Petrus über diese Befehle, über diese Aufforderungen aufgrund der erfahrenen Gnade Gottes uns konfrontiert. Man könnte auch sagen, dass in diesen Versen einmal Petrus, wie möchte, dass wir nach vorne schauen, dass wir vorausschauen. Er lädt uns ein, vorauszuschauen, denn er redet von dieser Hoffnung, die bereit liegt, die eigentlich schon parat ist und die dann zum Schauen wird, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, nämlich wenn der Herr wiederkommt. Darauf bezieht sich das. Christen haben Hoffnung und davon hat ja Johannes Petrus schon in diesen ersten Versen geschrieben, von dieser einzigartigen Hoffnung, die bereit liegt, diese Hoffnung der Gnade, die dann die ganze Erlösung umfasst, nämlich auch die Erlösung des Leibes und wir dann bei dem Herrn sein werden. In diesem Sinne nach vorne schauen und die Hoffnung auf ihn setzen. Das zweite in Vers 14, man könnte, so wie er anfängt, sagen, ja, er möchte, dass wir doch mal kurz zurückblicken auf dieses alte Leben, das wir in unserer Unwissenheit geführt haben und wo wir den Begierden oder Wünschen, die uns damals durch den Kopf und durch das Herz gegangen sind, wie es heißt, gedient haben. Und er sagt, ja, beurteile das richtig in deinem Leben. Denn jetzt geht es darum, im Gegensatz zu dem, wie dein altes Leben ist, nun dem Herrn heilig zu sein. Und das dritte dann in Vers 17 und den Versen, die dann folgen, ist der dritte Aspekt, wo er wie sagt, nun schaut hinauf. Wenn ihr den anruft als Vater, dann lebt in dieser richtigen, gesunden Ehrfurcht von dem, der richtet, der gerecht richten wird. Darüber wollen wir nachdenken. Einmal den Blick nach vorne, nach vorwärts, dann den Blick zurück und den Blick aufwärts. Vorwärts im Sinne der Hoffnung und die Gnade, zurück im Sinne dieser Aufruf zur Heiligkeit und aufwärts mit diesem Blick auf das, was lateinisch Coram Deo heißt, vor dem Angesicht Gottes, in dieser Ehrfurcht Gottes zu leben. Nun, was wir in diesen Versen haben, was wir hier ganz konkret haben, sind grundsätzliche Anordnungen, die Petrus in diesen Versen nicht genauer umschreibt oder beschreibt. Er gibt auch keine direkten praktischen Beispiele. Warum? Weil das in diesem Brief noch folgen wird. Diese drei Anordnungen sind wie stabile Pfeiler, an denen wir uns in unserem Leben orientieren können und die wir ganz sicher wirklich dann durch Nachdenken, durch Beten, durch Reflektieren in unser konkretes Leben hinein buchstabieren dürfen. Aber wir können gespannt sein, wie auch all das, was dann noch in diesem Brief kommt, wir sind ja erst in Kapitel 1 und erst bei Vers 21, wie das dann sich auch wieder einreiht in einer von diesen drei Aspekten. Voraus, zurück und hinauf. Und deshalb werde ich vielleicht manches nicht sagen, was vielleicht manche erwarten, Aber im Hinblick auf das, dass wir dann in diesem Brief ja fortfahren, werden wir manche ganz praktische Thematik noch dann in den folgenden Wochen vor uns haben. Nun zuerst mal den Blick vorwärts, die Hoffnung ganz auf die Gnade setzen. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das Einleitende darum, haben wir schon gesehen, verknüpft die Ermahnung mit dieser Präsentation, könnte man sagen, der großen Gnade Gottes, der Wiedergeburt und der Verheißung einer unerschütterlichen Hoffnung. Und das erinnert uns an ein altes Prinzip, das ich oftmals schon versucht habe zu zeigen, dass jedes Gebot, jede Aufforderung, die wir im Neuen Testament finden, immer in der Gnade und der Befähigung Gottes letztlich verwurzelt sind. Wir sind nicht auf uns allein angewiesen, wenn es darum geht, nun zum Beispiel heilig zu sein. Wir würden scheitern. Aber wir werden das sehen und lernen. Nun, es geht um diese eigentlich ganz schlichte Aufforderung, ganz auf die Gnade Gottes zu setzen. Und da ist es gut, vielleicht nochmal sich zu erinnern, wie dieser Brief angefangen hat. Ab Vers 3, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, weil er lebt und auferstanden ist. Wiedergeboren zu einem unvergänglichen, unverweltlichen Erbe, das im Himmel bereit liegt, nun geoffenbart zu werden, dann, wenn er wiederkommt. Bewahrt zum Heil, mit dieser Freude ausgestattet, in der Erwartung des Herrn. Aber Petrus spricht in diesen ersten Versen auch von mancherlei Anfechtung, von Feuer, von Erprobung, von Schwierigkeiten. Manches werden wir auch in diesem Verlauf des Briefes noch sehen, wie das Leben auch der Gläubigen, dieser Fremdlinge in der Zerstreuung erschüttert hat, bewegt hat. In diesen Kontext hinein kommt nun diese Ermahnung, kommt nun diese Aufforderung, doch ganz auf die Gnade zu setzen, die bereit liegt. In jedem Aspekt unseres Daseins auf die Gnade Gottes zu setzen, im Hinblick auf das, was noch kommt, die zur rechten Zeit zuteil wird. Petrus präzisiert diese Aufforderung in dieser Orientierung nach vorne. Es geht um die Gnade, die uns zuteil wird bei der Offenbarung Jesu Christi, wie er schreibt. Und wir wissen deshalb, dass wir trotz der gegenwärtigen Leiden Jesu Christi sehen werden, wenn er geoffenbart wird, dann werden wir ihn, wie es in einem Katechismus heißt, ihn, den Herrn, für immer genießen, uns wirklich dann in dieser ungetrübten Freude ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und das ist lebendige Hoffnung. Das ist die Aufforderung. Doch in all den verschiedenen Aspekten unseres Daseins, und wir merken wieder, Petrus schreibt natürlich nicht an Einzelne, und wir sind ja immer in der Gefahr, dass wir manches immer nur sehr individualistisch für uns nehmen wollen, sondern Petrus schreibt an eine ganze Gruppe von Menschen, an alle die, die in der Zerstreuung sind, in diesen Gegenden damals, wie es in Vers 1 aufgezählt wird. Es geht immer an die Gemeinde. Und die Gemeinde ist in der Hinsicht auch gefordert, gemeinsam, nicht nur einzeln, immer, auch im Gemeindeleben, in den verschiedenen Spannungen und Herausforderungen des Gemeindelebens, voll und ganz auf die Gnade Gottes zu setzen. Nun, Petrus fordert aber das nicht nur in gewisser Hinsicht ein, sagt, ihr müsst das tun, sondern gibt uns in diesem Vers auch zwei Hilfen, wie wir das tun können. Er möchte uns dahin motivieren, und das haben wir gelesen. Vor dieser Aufforderung, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, finden wir zwei Aspekte, nämlich darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung und seid nüchtern. Die Lenden eurer Gesinnung umgürten. Wir kennen das, das ist eine bildhafte Sprache, die hier Petrus verwendet. Und das erinnert an manche alttestamentliche Stelle, wo, wenn zum Beispiel Handlung, Aktion gefordert ist, dieses von diesem Umgürten der Lenden die Rede ist. Nun, was ist damit gemeint? Diese Menschen damals, die Hebräer und so weiter, und auch dann in dem Umfeld, in das nun Petrus schreibt, trugen alle lange Gewänder, auch die Männer. Und wenn es nun darum ging, sich schnell zum Beispiel zu bewegen, dann war das sehr schwierig mit diesen ganz kleinen, könnte man sagen. Was haben die gemacht? Nun, und die haben einfach dann diese Enden ihrer Kleider nach hoch gefasst und ihre Lenden umgürtet, sodass sie dann genug Beinfreiheit hatten, um das so plastisch zu zeichnen, um sich schnell bewegen zu können, um schnell agieren und handeln zu können. Diese langen, flatternden Kleider wurden wie zusammengerafft, zusammengebunden, um gezielt in Aktion treten zu können. Und das ist das Bild, das uns Petrus hier geben möchte. Wir sollen nämlich nicht die buchstäblichen Kleider zusammenfassen, sondern unseres Denkens, unsere Gesinnung, wie es hier heißt, zusammenfassen. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, unseres Denkens. Das braucht Einsatz, Konzentration. Und mir ist es eine große Hilfe, die Psalmen zu lesen, die mir helfen, diese Flut an Eindrücken und Gedanken, die oft da sind, zu bündeln und in die richtige Richtung zu führen und zu fügen. Und das Zweite, was Petrus schreibt, nüchtern seiend. Nun, Petrus meint sicher nicht nur nüchtern in Bezug auf Alkohol, sondern nüchtern ganz sicher in Bezug auf das Denken. Es gibt Lebensweisen, die uns gegenüber der Wirklichkeit Gottes abstumpfen, die von den Reizen dieser Welt wie betäubt werden. Und was wir nicht wollen, ist, dass wir dieses Bewusstsein der Wirklichkeit Gottes, wir kommen dann noch in den dritten Punkt darauf zu sprechen, diesem Wandel in Ehrfurcht, das wollen wir nicht verlieren, aber wir verlieren das so oft, diesen Fokus auf diese Wirklichkeit Gottes in unserem Leben, in unserem Dasein. Warum? Weil wir nicht nüchtern sind in unserem Überlegen. Wir lassen uns von unseren Gefühlen, Eindrücken, was auch immer, in unseren Gedanken leiten, und das führt oftmals zu einer Art von Schläfrigkeit, wodurch uns diese lebendige Hoffnung, diese Freude, wie es in den ersten Versen zum Ausdruck kommt, wie verloren geht. Und dann merken wir, ja, dann dreht sich dann nur noch so vieles plötzlich um die Erfüllung unserer irdischen, wie es hier heißt, Begierden in diesen Versen. Und deshalb wollen wir lernen, einmal die Lenden unserer Gesinnung zu umgürten und nüchtern zu sein. Wie erlebst du das? In den Spannungen, in den Herausforderungen, in den Anfechtungen, in den Fehlschlägungen deines Lebens. Hast du schon ganz konkret angefangen, deine Hoffnung, wenn es um den nächsten Tag geht, wenn es um eine schwierige Situation geht, um ein Problem geht, um Herausforderungen geht im Berufsleben oder wo auch immer, ganz auf die Gnade Gottes zu setzen? Nicht nur, dass du hoffst, dass die Gnade Gottes zu einer schnellen Lösung führt, sodass dann mein Problem schnell gelöst ist, sondern ganz auf die Gnade, die dann zuteil wird, die mir hilft, auch mit dem Hier und Jetzt, mit dem fertig zu werden und deshalb diese kleinen und größeren Probleme meines Alltags wie überstrahlt und mich vorausschauen lässt auf diesen einen Punkt, wo ich weiß, ja, da liegt diese Gnade, diese rettende, heilende Gnade letztendlich dann vor mir. Und die wird zur rechten Zeit zum Einsatz kommen. Wie gehst du mit deinem Denken um, mit deiner Gesinnung, mit dem, was du denkst? Gelingt es dir, das so zu umgürten, dass du fokussiert auf die Wahrhaftigkeit und die Realität Gottes in deinem Leben bleibst? Dieses Nüchternsein, bleibst du in dem Rahmen, den dir das Wort Gottes steckt, auch mit deinen Gedanken, um nicht immer wieder hinauszukippen und dadurch den Fokus zu verlieren? Das sind Fragen, die uns bewegen sollen. Dann der Blick rückwärts, Vers 14 bis 16. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das Wort, das es hier in diesen drei Versen geht, ist das Wort heilig in Vers 15. Man könnte auch so sagen, die Hoffnung ganz auf die Gnade Jesu Christi setzen, heißt auch, bedeutet auch, ein heiliges Leben zu führen. Das ist eigentlich ganz schlicht und einfach in Vers 15. Diese Aufforderung, in unserem ganzen Wandel heilig zu sein. Und wir haben das auch schon gesehen, wenn in der Bibel, in unserer Übersetzung, das Wort Wandel steht, dann ist damit, man könnte sagen, deine ganze Lebensführung damit gemeint. Nicht nur, wenn du irgendwo herumwandelst, zum Beispiel am Bodensee oder wo auch immer. Sondern mit diesem Wandel ist die Lebensführung gemeint. Und diese Ermahnung betrifft nicht nur eben dann, wenn du dich irgendwo hinbewegst, sondern betrifft eben dein ganzes Leben. All deine verschiedenen Bereiche deines Lebens, die wir haben, Beruf, Ehe, Familie, was auch immer. Wo wir die Aufforderung in Vers 15 haben, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandeln. Leben, wie es dem Herrn gefällt. Und Petrus bringt ein einfaches Prinzip. Er sagt, der, der euch berufen hat, ist heilig, deshalb sollt auch ihr heilig sein. Man könnte sagen, ganz einfach. So wie er, so auch wir, wenn es um diesen Aspekt unseres geistlichen Lebens geht. So wie er heilig ist, so sollen auch wir heilig sein in unserem ganzen Leben. Nicht nur dann am Sonntag, nicht nur dann, wenn es uns danach ist, uns etwas mit Glaube und diesen Dingen zu beschäftigen, sondern vom ersten bewussten Atemzug am Morgen bis zum letzten bewussten Atemzug am Abend. Unser ganzes Leben sollte eigentlich von dem geprägt sein, so wie er ist, so auch wir. Und wir werden unser ganzes Leben brauchen, um das, um diese, allein diese Aufforderung wieder in unser Leben wie hinein zu buchstabieren, wie mit dem zu leben, mit dieser Spannung auch vielleicht zu leben, dass wir merken, ja, wir tun uns schwer damit, mit diesem Anspruch dieser Heiligkeit. Wir werden auch letztlich den ganzen Brief brauchen, um das in unser Leben in ganz konkreten Aspekten dann, ob das die Gemeinde betrifft, wie in diesem Brief, oder mit anderen Dingen, Ehe und so weiter, Obrigkeit, was es sein mag, Leitung in der Gemeinde, all die Themen, die in diesem Brief angesprochen werden, sollen von dem gekennzeichnet sein letztlich, dass wir in dem, wo wir uns immer bewegen, so wie er sein sollen. Und die Begründung, die er uns in Vers 16 gibt, Petrus, ist ganz einfach. Denn es steht geschrieben, Freunde, sagt Petrus, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und er zitiert das aus mehreren Stellen, könnte man sagen, aus dem dritten Buch Mose, wo wir dann merken, ja genau, das war damals schon so und hat sich grundsätzlich nicht geändert im Heute und Jetzt. Dieser Anspruch, dass die, die zu ihm gehören, die etwas von dieser Wiedergeburt erfahren haben, die nun diese Hoffnung auf diese Erlösung, auf dieses Erbe, auf dieses unvergängliche, unverwesliche Erbe haben, sie werden mehr und mehr davon gekennzeichnet sein, dass sie heilig sind, weil das ein klares Gebot des Herrn ist. Für die damals wie auch für uns heute. Und wieder gibt uns Petrus in Vers 14 eine kleine Hilfe, wenn er dann sagt, als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit gedient habt. Er sagt damit, und dann kommt der Vers 15, sondern als Kontrast. Also tut das eine nicht, aber dafür das andere soll euch beschäftigen. Und deshalb dieser Blick zurück. Es gab eine Zeit, wo wir noch nicht gläubig waren, wo wir nach den Begierden, ein schweres Wort, könnte man sagen, dieses Wort im Griechischen Epithumia heißt eigentlich starkes Verlangen, starker Wunsch. Der ist nicht per se negativ. Es gibt auch einen starken Wunsch nach dem Herrn. Der Herr hat einen starken Wunsch, das gleiche Wort, dass kein Mensch verloren geht, sondern jeder gerettet wird. Das finden wir im Timotheusbrief. Das gleiche Wort. Wir haben uns in unserem früheren Leben nach starken Wünschen, Dinge, die uns wichtig waren, die wir wollten, nachdem wir uns gesehnt haben, ausgestreckt und gehandelt. Und er sagt nun, passt euch nicht da an. Ihr habt diesen Dingen gedient, dienen müssen. Ihr wart wie Sklaven dieser Begierden, dieser Wünsche. Es war Unwissenheit, Torheit, mit denen ihr euch dort umgeben habt und so weiter. Und das steht nun im Kontrast zu dem, seid heilig. Also nicht mehr auf das eine, zwar zurückblicken und sagen, jawohl, das stimmt. Und ich muss es genauso benennen. Ich muss sagen, ja, das war nicht irgendwie, ich war nicht ganz so schlimm oder meine Sünden waren, ja, noch halbwegs akzeptabel. Nein, das waren Begierden, die uns fehlgeleitet haben. Unwissend. Unweise. Falsch. Und deshalb jetzt dieser Anspruch, dem Anspruch Gottes, uns stellen, heilig zu sein. Und allein wenn wir hier anfangen, so das in unser Leben hineinzunehmen, dann sagen, ja Moment, was hängt mir noch vom alten Leben an? Gibt es da noch manche Dinge, Wünsche, Vorstellungen, die ich gerne noch in meinem kleinen Leben verwirklichen will? Dann leg sie zurück und stell dich mal grundsätzlich dem. Petrus erklärt das nicht genauer. Er sagt nicht, da gibt es nur diese 1, 2, 3 todsicheren Regeln, wie das gelingen kann. Er sagt, nein, stell dich mal grundsätzlich dieser Aufforderung, heilig zu sein. Es kommt noch mehr in den Brief. Wenn du nun in dein Leben zurückschaust, wenn ich dich fragen darf, wie beurteilst du nun dein altes Leben? Kannst du auch sagen, wie Petrus, ja, das waren Wünsche, Vorstellungen, Begierden, denen ich versklavt war. Ich war unwissend, ich war töricht. Das ist vorbei. Ich will und möchte mich nun gemäß dem, wozu ich berufen bin, was ausgehend von der Hoffnung, die ich nun habe, anfangen zu lernen, was es heißt, heilig zu leben in meinem ganzen Wandel, in meinem ganzen Leben. Hast du aufgehört, nach diesen alten Schemata, das ist ja dieses griechische Wort hier von der Anpassung, angepasst dein Leben so zu führen, wie es halt normal ist in dieser Welt? Und hast du angefangen, heilig mit in dein Leben, mit in diese einzelnen konkreten Bereiche deines Lebens mitzunehmen? Auch wenn manche Spannung noch nicht gelöst ist, noch manche Frage ist, wie das konkret vielleicht ausschauen mag in der oder jener Hinsicht, aber trotzdem das mitnehmen, sagen, ja, kann ich das, was ich tun möchte, an dem messen, passt das zu dieser Heiligkeit Gottes? Und passt es dadurch zu einem Menschen, der nun diese Gnade Gottes erfahren hat und heilig sein möchte? Wenn wir so anfangen zu denken, werden wir merken, so viele Dinge können wir gerade streichen, die sind nicht mehr relevant. Das sind Dinge, die wir in unserer Unwissenheit früher getan haben, aber nun nicht mehr tun wollen. Und dann kommen wir zum dritten, den Blick auf Vers 17 bis 21. Ich lese Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Wegen der großen Gnade Gottes, die nun diese damaligen Zuhörern auch wir erfahren und erlebt haben wir bisher gesehen, dass wir in Vers 13 unsere Hoffnung ganz auf diese Gnade Jesu Christi setzen wollen. Vers 15, dass wir uns dem Herrn wie weihen wollen, sagen, jawohl, Herr, ich möchte dir heilig leben. Und nun kommt das dritte dazu, nämlich diese Aufforderung, führt euren Wandel in Furcht, solange ihr hier auf dieser Erde seid. Es geht ganz bewusst um das Leben vor dem Angesicht Gottes. Lateinisch Coram Deo. Ich habe das nicht auswendig gelernt, um damit irgendwie was Besonderes zu zeigen, sondern mir hilft das. Diese zwei Worte, die ich mir gemerkt habe, die ich oftmals während des Tages ausspreche. Ich bin in einer Situation, oft im Beruf, wo mich zum Beispiel, was mich wirklich nervt als Angestellter, als Softwareentwickler, ist, wenn mein Computer für meinen Arbeitstempo zu langsam ist. Das gibt es auch. Es gibt das Umgekehrte, dass der Computer zu schnell ist, aber hier und da ist er zu langsam. Warum? Weil wahrscheinlich zu viel hineingepackt worden ist in das. Und dann merke ich, wie ich immer kribbeliger werde und wie ich in der Gefahr stehe, auch meinen Unmut laut zu äußern. Und wir leben in einem Büro, also wir arbeiten in einem Büro, wo meine Kollegen gleich neben mir sitzen. Und dann fällt mir Coram Deo ein. Dann denke ich, okay, dann ist dieser Druck, diese Spannung, dieses Kribbeln weg. Dann weiß ich mich wieder plötzlich, stimmt, ich bin wie vor dem Angesicht Gottes. Und er weiß ja um diesen blöden Computer, warum der so langsam ist. Das ist dann kein Problem mehr. Und das hilft mir. Deshalb hilft vielleicht auch dir, wenn du lernst, hier und da im Laufe des Tages zu sagen, Coram Deo, ich stehe vor dem Angesicht des Herrn. Ist genau in dieser Spannung, diesem Problem, in dieser Herausforderung, was es sein mag. Und allein das Aussprechen dieses kleinen Satzes, Coram Deo, sagt mir, oh ja, stimmt. Ich meine, wenn du das nur stereotyp sagst, wie guten Tag, guten Morgen, dann hilft das nichts. Aber wenn du dir dessen bewusst im Moment, ja, ich stehe vor dem Angesicht Gottes, Coram Deo, dann merke ich, das hilft mir. Und genau darum geht's. Wenn wir den anrufen, mit dem wir es zu tun haben, mit unserem Vater im Himmel, wo wir Freimütigkeit haben, zu diesem Thron der Gnade jederzeit unter allen Umständen und immer zu treten, Coram Deo, dann gilt das auch für meinen kleinen Alltag. Und dann sagt Petrus ja, das ist ein Vater, der aber nicht nur in positiver Hinsicht könnte man sagen, unser Vater ist, wie wir das so erwarten, er ist auch ein Vater, der gerecht richtet jeden nach seinen Werken, ja auch uns. Nicht mehr mit der Frage, ob wir verloren oder gerettet sind, aber in der Frage, ob wir Lohn oder Verlust erleiden. Und wir haben es mit ihm zu tun, das sagt hier eigentlich Petrus, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person, Klammer auf, ob du nun gläubig oder nicht gläubig bist, das Resultat ist ein anderes. Aber grundsätzlich gilt, er richtet nach dem Werk eines jeden Einzelnen. So führt euren Wandel in Furcht. Das lehrt uns eine gesunde Ehrfurcht, keine sklavische Angst. Gesunde Ehrfurcht zu haben vor dem Angesicht Gottes. Coram Deo. Und dann kommt was so Bewegendes in den Versen 18 bis 21. Er möchte uns wieder motivieren. Er möchte uns wieder sagen, schaut, das lohnt sich. Und er setzt an, denn ihr wisst. Denn ihr wisst, Vers 18. Und dann kommt ein, man könnte sagen, eine kurze, prägnante Zusammenfassung der Heilsgeschichte, die in diesen 3-4 Versen gezeichnet wird. Als Motivation, als Ermutigung, als Trost, als Hoffnung, nun unseren Wandel, wieder unsere ganze Lebensgestaltung in dieser gesunden, richtigen Ehrfurcht vor dem Angesicht Gottes zu leben. Denn ihr wisst ja, und hier verwendet Paulus ein Wort für Wissen, das nicht erkennen heißt, sondern Wissen. Es ist nicht dieses Epignosis oder Gnosis, das Paulus sehr oft verwendet, sondern ein Begriff, der fast ein intuitives Wissen bezeichnet. Für mich irgendwie ein Hinweis, da geht es, Johannes verwendet das in seinen Briefen sehr oft, ein vom Geist Gottes vielleicht gelehrtes Wissen, Einsicht, nämlich, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, damals von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. Das Kreuz war kein Plan B Gottes. Das war Plan Gottes vor Grundlegung der Welt. Das Lamm, ausersehen, wie Petrus das in seiner Predigt sagt zu Pfingsten, vor Grundlegung der Welt, nach dem Ratschluss Gottes. Aber wurde geoffenbart, gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Das war, als Jesus kam. Und seht, das ist interessant. Auch das, wo Jesus kam, wird schon als die letzte Zeit bezeichnet. Dir nun durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sei. Das ist das Ziel all dieser Ermahnungen, die uns hier Petrus vorstellt. Und wenn wir diese vier Verse lesen, dann sollten sie unser Herz bewegen. Über diese Gnade, über das Werk des Sohnes, der sein kostbares Blut gegeben hat, als ein makelloses, unbeflecktes Lamm, damit euer Glaube, wie Petrus schreibt, und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sei. Und dann wollen wir unsere Hoffnung ganz auf diese Gnade setzen. Dann wollen wir anfangen zu lernen, mehr und mehr heilig zu sein, auch in unserem praktischen Leben. Dann wollen wir unser Leben in dieser gesunden und richtigen Ehrfurcht vor ihm gestalten. Coram Deo. Zum Schluss. Petrus sagt uns in diesen Versen, schau nach vorne. Es gibt noch Gnade, die kommt, die bereit liegt, die damit zu tun haben, dass wir dann bei ihm sein werden, dass wir nun in diese Wohnungen geholt werden, wie wir das im Philipperbrief lesen, die uns gebracht wird dann, wenn er offenbar wird, wenn er wiederkommt. Und dieser Tag wird ein einzigartiger Tag sein, auf den wir uns freuen dürfen. Schau nach vorne und setz in diesen vielen Aspekten deines Lebens die Hoffnung ganz auf diese Gnade. Sie trägt. Das Zweite, schau zurück, aber nicht in dem Sinne, dass du dann dort verhaftest, sondern dass du dein altes Leben richtig beurteilst und verurteilst und dich davon löst und distanzierst, um ihm heilig zu leben. All diese Dinge, die unser Leben früher so gekennzeichnet haben, all die Wünsche, die wir vielleicht gehabt haben, sind nicht Freunde, nicht länger Freunde, sondern sind eher Feinde, die uns von dieser einen Sache wegbewegen und wegziehen wollen. Und deshalb müssen wir uns dieser Spannung stellen, dieser Aufforderung, heilig zu sein. Und dann das Dritte, schau nach oben. Denn dort sitzt der, den du als Vater kennengelernt hast, der seinen Sohn gesandt hat, der das Liebste gegeben hat, damit Erlösung auch für dich möglich wird. Der richten wird, der dreimal heilige Gott und Herr. Und fang nun an, dein Leben angesichts dieser Größe und Heiligkeit, aber auch diese Liebe und Güte Gottes zu gestalten. Fang an, diesen Wandel, dein Leben in dieser gesunden Furcht zu leben. Wie gesagt, am Anfang geht es um diese mal drei grundsätzlichen Aufforderungen, die wir wie Pfeiler in unserem Leben stecken können, an denen wir uns orientieren können. Und wo wir auch gewiss sein dürfen, dass wenn wir fehlen, wenn wir merken am Ende eines Tages, dass das nicht so geklappt hat, dass wir uns dann vor ihm beugen dürfen und er treu und gerecht ist und uns vergibt. Und wir werden im Verlauf des Briefes eine ganze Reihe von Themen noch streifen, die wir immer wieder mit allen drei oder einem dieser drei Aspekte von diesen drei wichtigen Ermahnungen wie verknüpfen oder zuordnen können. Eben die Hoffnung ganz auf diese Gnade setzen, dem Herrn hingegeben, heilig zu leben und in der rechten Haltung, in der rechten Ehrfurcht vor ihm zu leben. Gott segne sein Wort in unserem Herzen, in unserem Denken und in unserem Handeln. Amen. Wir wollen noch stille werden und beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir ja wirklich von Herzen danken, dass du uns wiedergeboren hast zu dieser einzigartigen Hoffnung auf ein Erbe als deine Kinder, das bereit liegt, dann geoffenbart zu werden, wenn du deinen Sohn sendest, um uns zu dir zu holen. Und Vater, wir wollen lernen, wie wir das in diesem Brief gelesen haben, dass wir unsere Hoffnung ganz auf diese Gnade setzen, dass wir sie wie vor uns haben und dass wir uns nicht beirren lassen von all dem, was auch in dieser Welt so auch gerade in diesen Tagen abläuft und uns vielleicht Mühe macht, Zukunftsangst auslöst, wenn wir sehen, wie schnell sich doch manches so global entwickelt, sodass wir wirklich den Eindruck haben, deinem Kommen deutlich näher zu sein als vor einem Jahr. Und Vater, wir danken dir, dass du möchtest, dass deine Kinder, so wie du heilig bist, auch wir lernen mehr und mehr heilig zu sein, in dieser Heiligung zu leben, in dieser auch Spannung zu leben, dass wir im Hier und Jetzt nie vollkommen sein werden, aber doch in kleinen Schritten, in größeren Schritten, durch deine Hilfe, durch deine Gnade, durch deinen Geist mehr und mehr umgestaltet werden, um ihm ähnlicher zu werden. Und wir beten um eine rechte Gesinnung, wie wir vor dir leben, als wärst du, und du bist es ja, gegenwärtig. Wir wollen wie Coram Deo vor dir und mit dir leben. Und danke, dass wir noch einiges in diesem Brief lernen dürfen, sodass auch manches, was es nur in unseren Köpfen so allgemein vielleicht verankert bleibt von diesen Versen, doch dann konkreter werden kann, wenn wir Thema für Thema in diesen Versen, diesen Kapiteln durchgehen werden. Wir wollen um dein Segnen, um dein Reden durch deinen Geist, durch dein Wort wirklich in unserem Herzen bitten und beten, dass du dein Wort auch über manches unserer Unverständnis, von unserem Unverständnis und manches, was wir vielleicht nicht so richtig fassen, doch aber dein Werk in unserem Herzen, in unserem Leben tust. Und darauf wollen wir vertrauen. Ja, darauf wollen wir wirklich all unsere Hoffnung setzen, dass du für uns bist und mit uns bist und deshalb uns auch zum Ziel bringen wirst. Amen.